Apostelgeschichte 8, Vers 36 bis 38. Hier ist eine Vorgeschichte. Ein suchender Mann wird von Äthiopien in Afrika nach Jerusalem geführt. Er sucht nach dem lebendigen Gott. Er ist dort in dieser Stadt, erlebt verschiedene Enttäuschungen, wie er nicht in den Tempel hineingelassen wird als Heide, wie ihm die vielen frommen Leute nicht den Weg des Heils zeigen können. Er verlässt die Stadt wieder und hat noch nicht gefunden. Aber etwas hat er mitgenommen, ein Teil von Gottes Wort, eine Jesaja-Rolle, die er sicher für viel Geld und durch gute Beziehungen nur erhalten hat. Er hat die Jesaja-Rolle, er sitzt auf dem Wagen, er liest diese Schrift und ist bei Kapitel 53 angekommen. Und dann lesen wir in Vers 36. Philippus ist inzwischen von Gott zu diesem Mann hingeführt worden, hat ihm das Evangelium von Jesus erklärt. Nun heißt es hier, als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als der Kämmerer, und er taufte ihn. Ich möchte heute Morgen diese Frage aufgreifen. Was hindert mich, getauft zu werden? Es gibt da eine ganze Reihe Hindernisse, die überwunden werden müssen, bis ein Mensch bereit ist, in das Wasser hinabzusteigen und sich taufen zu lassen. Und ich möchte einmal ganz außen beginnen. Das erste Hindernis, sich taufen zu lassen, und das größte zugleich, ist der Unglaube. Denn wenn wir hier lesen, was in späteren Handschriften zu finden ist, auf die Frage, was hindert mich, getauft zu werden, antwortet ihm Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Da sehen wir, was das größte Hindernis ist, was zugleich die einzige wirkliche Voraussetzung zur Taufe ist. Der Glaube, der rettende Glaube an Jesus Christus. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann kannst du getauft werden und dann sollst du getauft werden. Und wenn du nicht glaubst, dann nützt dir die Taufe nichts. Und wenn du dich jeden Tag taufen ließest und wenn dich ein Papst oder Bischof selber taufen würde, es nützt dir überhaupt nichts, wenn du nicht glaubst. Der Herr Jesus sagt uns das selber auch in seinem Wort. Wir werden die Stelle später noch lesen. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, das ist die Voraussetzung, der Glaube. Glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Was bedeutet das, Gottes Sohn? Er ist Erlöser. Er kam als der von Gott versprochene Messias auf diese Erde, um für uns am Kreuz zu sterben, um an den furchtbarsten Galgen zu gehen, der je auf dieser Erde stand, um unsere Schuld zu tragen. Und er ist der Herr. Er will der Herr sein in unserem Leben. Er will uns mit seinem Geist füllen, und Geistesfülle ist nicht irgendein Rausch, sondern die Herrschaft Jesu in unserem Leben. Das ist Geistesfülle. Glaubst du von ganzem Herzen? Glauben heißt Vertrauen. Hast du dein Leben Jesus Christus anvertraut? Bist du mit der Schuld und Verlorenheit deines Lebens zu ihm gekommen? Ist er dein Erlöser und ist er dein Herr? Hat er das Sagen? Bist du bereit, alles zu tun, was er in seinem Wort sagt? Dann glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er der Erlöser und der Herr ist in dieser Welt. Wisst ihr, dem biblischen Glauben geht immer die Umkehr voran und folgt immer der Gehorsam nach. Das ist biblischer Glaube, nicht irgend so ein Feld-, Wald- und Wiesenglaube. Da geht immer die Umkehr voran und der Gehorsam folgt nach. Der Glaube ist die einzige Voraussetzung zur Taufe. Er ist unverzichtbar. Und darum ist der Unglaube das größte Hindernis, getauft zu werden. Wo kein Glaube ist, das soll. Nein, da darf gar nicht getauft werden. Es ist ein Dilemma, dass in unserem Land so viele Menschen scheinbar getauft werden, ohne dass ein Funken Glauben in ihnen ist, ohne dass sie überhaupt glauben können. Die Säuglingstaufe macht gar keinen Sinn. Der Säugling kann nicht taufen. Der Herr Jesus Christus sagt das auch selbst. Wir lesen im Markus-Evangelium, Kapitel 16, wollen wir diese sehr wichtige Stelle für die biblische Tauflehre aufschlagen und miteinander lesen. Markus 16, Vers 15 und 16. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Markus 16, Vers 16. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Wir sehen wieder, der Glaube ist die Bedingung. Jesus sagt, wer gläubig geworden und getauft worden ist, der wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, dem nützt die Taufe nichts. Der wird verdammt werden. Warum gibt es in unserem Volk nur wenige, die bereit sind, sich in biblischer Weise taufen zu lassen, durch Untertauchen? Antwort: Weil das große Hindernis des Unglaubens so viele Menschen hindert. Aber gehen wir gar nicht so weit weg, ob vielleicht auch jemand heute Morgen hier unter uns ist, der noch nicht glaubt. Dann habe ich ein wunderbares, wichtiges Wort für dich. Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Eine größere Verheißung gibt es nicht als aus dem Munde Jesu, der allein retten kann. Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Nimm es für dich. Ich habe aber auch ein ernstes Wort. Jesus sagt, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Dem nützt Taufe und Kirchenzugehörigkeit und alles Anstrengen nichts, wer nicht sein Vertrauen allein auf den Herrn und sein vollbrachtes Erlösungswerk setzt, der kann nicht in den Himmel kommen. Nun wähle, aber wähle das Leben. Wir haben von dem ersten Hindernis gesprochen, die meisten Menschen hindert ihr Unglaube. Weil sie nicht wirklich der Schrift glauben, geben sie sich mit der Säuglingstaufe zufrieden. Hier haben wir wohl zu einem ganz großen Teil die Gruppe der ungläubigen Weltmenschen. Jetzt kommen wir zu einer zweiten Gruppe. Da sind einmal ganz grob gesagt, ganz grob, die Kirchenchristen. Das hört sich jetzt sehr pauschal an, was ich sage, aber ich war selber lange Jahre ein solcher Kirchenchrist und darum sage ich das so und stehe zu dieser Formulierung. Was hindert denn, die Kirchenchristen getauft zu werden? Antwort: Der Sakramentalismus. Sakrament heißt heilbringendes Mittel. Schon in der ganz frühen Kirche entstand der Sakramentalismus. Als im Jahr 313 nach Christus die römische Staatskirche entstand, da ging es mit dem geistlichen Leben sehr schnell bergab, fast in Lichtgeschwindigkeit. Echte, lebendige Jesus-Nachfolge wich der faden, abgestandenen Dogmenfrömmigkeit. Noch im selben 4. Jahrhundert lehrte der bekannte Kirchenvater Augustin: Kommt das Wort zum Element, so wird daraus ein Sakrament. Also das heißt, Brot und Wein plus die Einsetzungsworte beim Abendmahl ergeben das Sakrament des Abendmahles mit Vergebung der Sünden, Klammer zu. Wasser plus Taufbefehl Jesu ergibt das Sakrament der Taufe, in das die Wiedergeburt hinein interpretiert wird. Ich mache einen Sprung von dem 4. Jahrhundert nach Christus in unsere Gegenwart. Ich habe hier ein Buch, das hat alle wichtigen Lehren der römisch-katholischen Kirche, Neuner und Roos. Hier lehrt die römisch-katholische Kirche heute über die Taufe, dass ihr hört, was Sakramentalismus ist. Die Taufe ist das Sakrament, das den Menschen von der Erbschuld und der persönlichen Schuld befreit, das ihn Christus und seiner Kirche eingliedert. Es ist also die Pforte zu neuem übernatürlichen Leben, die Taufe. Die Taufe ist heilsnotwendig. Die Taufe bewirkt die Nachlassung der Erbsünde und aller persönlichen Sünden sowie aller Sündenstrafen, ferner die Mitteilung der heiligmachenden Gnade, die Eingliederung in Christus, die Zugehörigkeit zur Kirche. Das alles wird in die Säuglingstaufe hinein interpretiert. Das sagt die Bibel nicht. Die Säuglingstaufe, auch von einem katholischen Priester, kann niemandem die Gnade Gottes mitteilen. Die evangelische Kirche steht dem aber nicht viel nach. Ich zitiere aus der kirchlichen Lebensordnung die heilige Taufe in der Fassung vom 11.11.83 der evangelischen Landeskirche von Baden. Da steht: Die Kirche tauft im Gehorsam gegen den Befehl Jesu Christi. In der heiligen Taufe nimmt der dreieinige Gott selbst den Menschen an sich, löst ihn vom Fluch der Sünde und des Todes, wendet ihm als seinem Kinde alle guten Gaben zu und gliedert ihn in seiner Gemeinde ein. Dies will vom Getauften täglich neu in Dankbarkeit geglaubt und in tätiger Liebe bezeugt werden. Auf wen bezieht sich das? Antwort weiter unten: Es entspricht kirchlicher Ordnung, dass die Kinder bald nach ihrer Geburt getauft werden, also es wird auf Säuglinge bezogen. Und noch ein Zitat: Durch die Taufe wird der Mensch Glied der Gemeinde Jesu Christi, deshalb sollen die Kinder in der Kirche und am besten in einem Gottesdienst der Gemeinde getauft werden. Ihr Lieben, das ist Sakramentalismus in evangelischer Gestalt. Ich bin persönlich davon überzeugt, der Sakramentalismus ist einer der größten geistlichen Hindernisse für die echte biblische Taufe und für viele überdies noch ein großes Hindernis zur Bekehrung und Wiedergeburt. Warum sollte sich ein Mensch, dem von Kindesbeinen angesagt wird, du bist Christ, du bist ja getauft, warum sollte sich der bekehren? Warum sollte der sich ernstlich aufmachen, das Heil in Christus zu suchen? Elias Schrenk hat schon Ende des letzten Jahrhunderts gesagt, in Deutschland werden die Menschen von Geburt an eingehüllt in das Leichentuch der Säuglingstauf-Wiedergeburtslehre. Es ist ein hartes Wort, aber ein leider zutreffendes Wort. Das Leichentuch der Säuglingstauf-Wiedergeburtslehre. Ihr Lieben, die Sakramentalisten irren. Sie meinen es nicht böse, ich unterstelle niemand eine böse Absicht, aber sie irren an der Stelle. Auch Martin Luther irrte an dieser Stelle, weil er sich nie ganz vom katholischen Sakramentalismus löste und später sogar ganz wieder zurückfiel in dieses alte katholische Denken. Wollen wir uns vor Augen halten? Einfach mal im Überblick. Die römisch-katholische Kirche lehrt 7 Sakramente. Die neuapostolische Kirche lehrt 3 Sakramente. Die evangelische Kirche lehrt 2 Sakramente. Und die Bibel lehrt nur 1 Sakrament. Wenn wir sagen, heilbringendes Mittel, Sakrament gleich heilbringendes Mittel, was ist das? Das steht in Römer 6, Vers 23. Ein Sakrament, ein heilbringendes Mittel. Gottes Gabe ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist das heilbringende Mittel. Das ewige Leben ist in Jesus Christus und nicht in irgendeinem vermeintlichen Sakrament. Er ist der heilbringende Mittler. Er alleine. Nur ein heilbringendes Mittel, in Anführungsstrichen, der Glaube an den Herrn Jesus Christus, der für uns starb und auferstand. Wir haben aber 2 symbolische Verordnungen in der Gemeinde, nämlich Abendmahl und Taufe. Selbstverständlich praktizieren wir das, aber nicht im Sinne eines Sakraments. Beim Abendmahl, wenn wir das Brot miteinander brechen, denken wir jede Woche daran, der Herr Jesus starb am Kreuz für mich, Sünder. Er starb für mich. Und wenn wir taufen, dann denken wir besonders an diese Wahrheit. Ich starb mit ihm. Denn ich werde in das Wassergrab hinuntergetaucht. Ich werde unter Wasser getaucht, so als wenn ich in ein Grab gelegt würde. Und das bedeutet, mein altes Leben, das ich ohne Jesus Christus gelebt habe, ist vorbei. Und wenn ich aus dem Wasser emportauche, dann heißt das symbolisch, ich bin mit dem Herrn Jesus Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Ich frage euch, wie kann das durch eine Besprengung mit ein paar Tropfen Wasser dargestellt werden? Die Taufe soll diese tiefe geistliche Wahrheit darstellen und ein Bekenntnis sein vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wer kann das als Säugling bekennen? Und wie geht das mit der Besprengung? Haben wir vielleicht jemand unter uns heute Morgen, der an dieser Stelle falsch informiert war, der es einfach nicht wusste, der in dieser Lehre einer Kirche einfach erzogen und gelehrt war? Da möchte ich ihm sagen, glaubt der Heiligen Schrift mehr als irgendeiner Kirche und löse dich von der evangelischen oder katholischen sakramentalistischen Tradition oder wenn es sonst eine gibt und lass dich doch in biblischer Weise taufen. Was hindert mich, getauft zu werden? Drittens, der Traditionalismus. Jetzt möchte ich alle von uns ansprechen. Kaum einer von uns dürfte ohne irgendeine religiöse Tradition aufgewachsen sein, im religiösen Niemandsland. Das gibt's nämlich auf dieser Erde gar nicht. Die Menschen sind hoffnungslos religiös, jeder Mensch auf dieser Erde. Der eine hat eine katholische Tradition, der andere eine evangelische, der nächste eine freikirchliche, wieder ein anderer eine pietistische oder jüdische oder was es da sonst noch geben mag. Unzählige Traditionen auf dieser Erde. Alle haben etwas Gutes, ganz sicher. Alle Traditionen haben sicher Gutes, aber sie haben auch alle Schlechtes. Wo sie nämlich von der Heiligen Schrift abweichen, da ist es nicht gut. Darum müssen wir alle Traditionen ausnahmslos an der Bibel prüfen. Nur die biblische Tradition, die brauchen wir nicht prüfen. Die können wir ganz gläubig, kindlich so nehmen, wie sie uns der Herr in seinem Wort gegeben hat. Die stimmt. Wollen wir einmal hören, was die Schrift über die Taufe zu sagen hat. Wir gehen einmal nur überblicksmäßig ein paar Stellen des Neuen Testamentes durch und wir werden dabei eine sehr wichtige Reihenfolge erkennen. Die Reihenfolge heißt, am Anfang ist immer das Wort, auf das Wort hin wirkt der Herr den Glauben, danach möchte er die Taufe und dann möchte er Werke im Leben des Gläubigen. Gute Werke aus Liebe und Dankbarkeit, die dürfen auch nicht fehlen, denn der Glaube ohne Werke ist tot. Der Johannes zeigt uns einmal eine Folie, da beginnen wir in Matthäus Kapitel 18. Oben musst du runterziehen. Danke. Da sehen wir das Wort. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin, das ist das Wort Jesu, er sendet die Jünger, gehet hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Die Reihenfolge ist ganz klar. Zuerst sagt Jesus, alle Völker zu Jüngern machen. Ich habe mich da vertippt, da muss schon das B hin. Alle Völker zu Jüngern machen, das heißt glauben. Wenn ich ein Jünger Jesu werde, wenn ich ihm nachfolge, das bedeutet, ich glaube ihm, ich vertraue ihm, ich folge ihm nach. Und dann C muss heißen, getauft werden. Ich werde getauft und dann gelehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Da sollen die Werke folgen. Ich soll alles halten, was Jesus Christus befohlen hat. Ich kann es nicht in Vollkommenheit, aber ich will die Bereitschaft haben, alles zu halten. Auch wenn ich hier und da fallen werde, leider noch fallen werde. Also, erste Stelle, wir werden auf die Reihenfolge, die da genannt ist, gleich nochmal kommen. Johannes, wenn du etwas weiter hochschiebst, Apostelgeschichte 2, 36, wieder immer das gleiche Schema, möchte ich sagen, das gleiche Prinzip. Zuerst das Wort. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, sagt Petrus in seiner Predigt, das Wort. dass Gott diesen Jesus zum Herrn und Christus gemacht hat. Das war die Predigt. Dann heißt es, die nun sein Wort annahmen, das heißt glauben, das Wort Gottes annehmen im Herzen, ihm vertrauen. Die ließen sich taufen, dann kommt die Taufe. Und es wurden an dem Tag bei 3000 Seelen hinzugetan. Ihr dürft einmal die Apostelgeschichte lesen unter der Fragestellung, was haben die, die zum Glauben kamen, als erstes getan? Da werdet ihr überall sehen, sie ließen sich taufen. Das war der nächste Schritt. Paulus hat sogar, nachdem er 3 Tage nicht gegessen und getrunken hatte, nicht mal vorher gegessen, er hat sich sofort taufen lassen. Sie ließen sich taufen und wurden an dem Tag 3000 Seelen hinzugetan. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Da sieht man, dass ihr Glaube echt war. Der Glaube hat Werke. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Der Herr möchte uns diese Beständigkeit der ersten Christen schenken. Wir sehen eine zweite Folie und gehen weiter in der Apostelgeschichte in Kapitel 8. Ich kann hier nicht alle Stellen jetzt behandeln, aber einige, sie haben alle dieses Schema. Apostelgeschichte 8, Philippus aber kam in die Hauptstadt Samariens hinab und predigte ihnen von Christus, am Anfang immer das Wort. Da sie aber den Predigten des Philippus glaubten, der Glaube, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Hat hier Lukas die kleinen Säuglinge vergessen, die da auch zur Taufe gebracht wurden? Nein, hat er nicht vergessen. Da wurden keine Säuglinge getauft. Männer und Frauen ließen sich taufen. Wir gehen weiter in Kapitel 8, Vers 35 bis 40. Philippus aber tat seinen Mund auf, unser Text, den wir eingangs lasen, und predigte ihm das Evangelium von Jesus, das Wort. Er sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der Glaube. Und er hieß den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab und er taufte ihn, die Taufe, und er zog seine Straße fröhlich. Da sehen wir, der Glaube zeigt schon Früchte und Werke dann sicher auch. Danke, ihr könnt das später schriftlich bekommen. Ihr braucht es nicht alles jetzt mitschreiben. Wir sehen noch eine dritte Folie und gehen in Kapitel 16 der Apostelgeschichte, ist eine sehr wichtige Stelle. Der sogenannte Kerkermeister, der Gefängnisdirektor von Philippi, er ging ins Bett als Atheist, hatte die Zeugen Jesu geschlagen, den Rücken blutig schlagen lassen und in den Stock gespannt und war mit sich und der Welt zufrieden. Und dann gab es ein Erdbeben, äußerlich und innerlich bei ihm, und er liegt zitternd vor den Füßen der Knechte Gottes und fragt, liebe Herren, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Eine wunderbare Frage, wenn der Geist Gottes einen Menschen dahin führt. Und sie sprachen, das ist das Wort, sie sprachen, sie verkündigten ihm, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus gerettet. Der Glaube. Vertraue dem Herrn. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Schon ein erstes Zeichen seines Glaubens, ein erstes Werk. Und er ließ sich und alle die Seinen sofort taufen. Sofort. In der Nacht. Und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er an Gott gläubig geworden war. Und noch ein Augenblick. Die Befürworter der Kindertaufe sagen an der Stelle hier, bitte, er ließ sich taufen und sein ganzes Haus. Sein ganzes Haus heißt seine Kinder und vielleicht noch die Mägde und Knechte, die da mit im Haus waren. Gut, es mag sein, dass da Kinder dabei waren. Das können wir nicht ausschließen. Aber es heißt hier im Zusammenhang, dass Paulus und Silas ihnen predigten. Dem Kerkermeister und seinem ganzen Haus, da war eine nächtliche Evangelisation auf dem Zuchthaushof. Zuerst bekamen sie die Predigt von Jesus, und dann wurden alle getauft. Und wenn hier unten steht, er freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er an Gott gläubig geworden war, dann setzt das 2 Dinge voraus. Sein ganzes Haus ist gläubig geworden. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Ungläubiger darüber freut, wenn sich ein anderer bekehrt. Der kann sich doch nicht darüber freuen. Der sagt, der spinnt doch jetzt, der Alte da, oder der ist durchgedreht. Ungläubige freuen sich doch nicht, wenn andere sich bekehren. Hier steht, sie freuten sich mit dem ganzen Hause. Und das heißt auch, das können keine Säuglinge gewesen sein und kleine Kinder, die hätten überhaupt nicht verstanden, wenn sich da ihr Vater bekehrt. Also man kann da nicht einfach leichtfertig sagen, das sind Säuglinge getauft worden oder kleine Kinder. Das können wir nicht sagen. Vielleicht Kinder, aber wenn, dann Mündige, die selber zum Glauben gekommen waren und die sich dann auch taufen ließen. Eine letzte Stelle noch, dass wir auch in den Briefen diese Reihenfolge sehen, überall im Neuen Testament, im Hebräerbrief, den wir doch neulich erst durchgenommen haben. Wieder, so lasst uns nun hinzutreten, das ist das Wort, das ergeht durch den Apostel an die Hebräerchristen, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Ich bin inzwischen fest davon überzeugt, dass hier die Taufe gemeint ist. Als wir den Hebräerbrief durchsprachen, hatte ich noch kein Licht über dieser Stelle. Ich weiß noch, wie wir da gerätselt haben hier. Aber da bin ich fest überzeugt, dass hier die Taufe gemeint ist. Lasst uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Da kommen wieder die Werke, die aus dem echten biblischen Glauben natürlich herauswachsen und folgen. Wir sehen, ihr lieben Geschwister, es gibt noch weitere Stellen, immer dieser Aufbau, das Wort zuerst, auf das Wort der Glaube, dann soll die Taufe kommen und dann werden auch die Werke folgen. Wer erlaubt uns nun, diese Reihenfolge umzudrehen? Wer erlaubt uns das? Spurgeon sagt, wenn ich eine Haushälterin habe, eine Raumpflegerin, und ich sage ihr, Marie, geh und feg das Empfangszimmer aus, danach wisch bitte den Boden feucht und zum Schluss wisch noch Staub. Wie kann sie es wagen, hinzugehen und zuerst abstauben und dann auswischen und am Schluss noch kehren? Wenn sie das machen würde, ich würde sie entlassen. Wie kann sie es wagen, das Gebot ihres Herrn umzudrehen? Eigenmächtig. Und darum, lass nie die biblische Ordnung außer Acht. Wenn Gott bestimmt hat, 1, 2, 3, dann sage du nicht 3, 2, 1. Die biblische Ordnung heißt Wort, Glaube, Taufe, Werke. Was hindert mich, getauft zu werden? Noch ein letzter Punkt, noch ein letztes Hindernis. Vielleicht der Ungehorsam. Wenn man nichts von all diesen Dingen wusste, ist es schlimm. Wenn man in einer falschen Tradition gefangen war, vielleicht noch schlimmer. Aber wenn man alles von der Bibel her weiß, aber dem Herrn nicht gehorchen will, das ist am schlimmsten. Wie viel Gläubige sagen im Blick auf die Taufe ganz lapidar, das ist nicht heilsnotwendig. Über so einen Satz sollten wir mal einen Moment nachdenken. Heißt das nicht, du willst für den Herrn nur das tun, was heilsnotwendig ist, was dich selig macht, das bist du bereit zu tun und alles andere nicht? Spurgeon sagt wiederum dazu, der Mensch, der nur tun will, was zu seinem Seligwerden nötig ist, der wird nur seine eigene Haut retten wollen und Christus kann seinetwegen bleiben, wo er will. Willst du das? Wir sollten nicht so leichtfertig unterscheiden und sagen, das ist heilsnotwendig und das nicht. Was im Wort Gottes steht, ist Gottes Wille und das wollen wir doch tun. Wie viele Gläubige sagen im Blick auf die Taufe, das ist unbedeutend. Die Taufe ist ein Gebot des Herrn. Kannst du sagen, ein Gebot des Herrn ist unbedeutend? Wo es sich um den Willen Gottes handelt, gibt es nichts Unbedeutendes. Und wenn du meinst, es sei nur eine Kleinigkeit, dann sei auch im Kleinen treu. Denn die Bibel sagt, wer nicht im Kleinen treu ist, wie will der im Großen treu sein? Wenn du in diesen vermeintlich kleinen Dingen nicht treu sein willst, wie willst du in großen Dingen treu sein? Denk einmal darüber nach. Wie viele Gläubige sagen im Blick auf die Taufe, ich weiß schon, dass das in der Bibel steht, aber Gott hat mir das noch nicht persönlich gezeigt. So frage ich zurück, Wie soll dir Gott das denn zeigen? Soll etwa ein Engel vom Himmel kommen, der dir noch auf die Schulter tippt und sagt, du, jetzt ist auch für dich die Taufe dran? Ist es dir nicht genug, dass die Aufforderung zur Taufe und die Beispiele der Taufe dutzende Male im Neuen Testament stehen? Und muss dir der Herr für seine anderen Gebote auch jeweils eine extra Offenbarung geben? Dass du nicht lügen sollst oder nicht stehlen oder nicht die Ehe brechen? Muss dir das alles der Herr erst persönlich zeigen? Oder kann es sein, dass du in diesem Stück nicht gehorsam sein willst? Ich musste bei der Vorbereitung an ein Wort denken, das kam mir in den Sinn und hat mich tief bewegt. In 1. Samuel 15, Vers 23 steht, denn Widerspenstigkeit und Ungehorsam ist Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. 1. Samuel 15, 23. Warum ist Widerstreben wie Abgötterei? Weil du den Gott deines eigenen Willens über den Herrn stellst. Denn dann ist dein eigentlicher Gott dein eigenes Ich. Du willst tun, was du willst, aber nicht das, was der Herr will. Willst du dich wirklich in diesem Stück so verhalten? Willst du dem Herrn nicht auch in diesem Stück von Herzen gehorsam sein? Gehorsam bedeutet Anerkennung der göttlichen Oberhoheit in deinem Leben. Hat er die Oberhoheit? Gehorsam bedeutet Aufopferung des eigenen Willens und das ist das Höchste, was du je Gott opfern kannst. Auch unser Herr Jesus hat im Garten Gethsemane das Höchste geopfert, was er konnte, seinen Willen. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Mehr konnte er nicht opfern zunächst. Den eigenen Willen und dann am Kreuz sein Blut und Leben. Das musste vorangehen. Zeit, Geld und Kraft kannst du auch bei einem nur teilweisen Gehorsam opfern. Aber deinen eigenen Willen, den kannst du nur dann opfern, wenn du bereit bist, eine ganze Sache zu machen und völlig dem Herrn dich zu unterstellen. Vor ein paar Tagen habe ich mich am Telefon sehr gefreut, da sagte jemand, ich kann dem Herrn im Alltag oft nur schwach zeigen, dass ich ihm gehorsam sein will. Es gelingt mir noch so unvollkommen im Reden, in den Gedanken und so weiter. Aber in diesem Stück, wo es um eine einmalige Sache geht, da will ich dem Herrn Jesus gerne meinen ganzen Gehorsam zeigen. Vielleicht stellvertretend. Willst du das nicht auch? Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Keine platonische Liebe irgendwie, sondern ganz praktisch im Halten seiner Gebote. Selbst wenn menschliche Traditionen und Meinungen dagegen stehen mögen. Selbst wenn du vielleicht bei dem oder jenem einen Prestigeverlust erleiden wirst. Der Herr sagt, wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt? Wenn euch die Ehre und das Ansehen bei Menschen wichtiger ist als die Ehre bei Gott? Ich muss zum Schluss kommen. Wir haben das schlichte, aber eindeutige Schriftzeugnis angeschaut. Wir haben aber auch die Frage des Kämmerers gehört. Was hindert mich, getauft zu werden? Mit dieser ganz persönlichen Frage möchte ich uns heute Morgen konfrontieren und der Herr wird uns damit in diese Woche entlassen. Was hindert dich, getauft zu werden? Der Unglaube? Das Vertrauen auf ein vermeintliches Sakrament? Das Hängen an einer menschlichen Tradition? Oder ist es der verborgene Ungehorsam im Herzen, der aber nicht verborgen bleiben kann? Ich bitte dich, über dem Gehörten nachzudenken. Nimm es nicht als Menschenwort an. Der Herr redet zu dir durch sein Wort und er wartet auf deine persönliche Antwort. Aber es bleibt dabei, was ich eingangs sagte, kein Nachhelfen, kein Drängen, kein psychologischer Druck. Der Herr segne dich über dem Gehörten. Amen. Amen. Wir wollen miteinander das Lied singen.
Ich bin...
Wir wollen aufstehen und zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns auch im Blick auf die Taufe nicht im Unklaren gelassen hast, dass dein Wort vollkommen ist und wirklich einen vollkommenen Ratschluss offenbart. Danke, dass das Zeugnis der Schrift so schlicht ist über die Taufe, über diese Lehre deines Wortes. Herr, wir danken dir, dass du unsere Herzen kennst. Jeden von uns, du weißt, wie leicht sich unsere Herzen von einer Tradition binden lassen, wie viel Geduld du oft haben musst mit uns, auch mit mir musstest du an diesem Stück lange Geduld haben. Ich danke dir dafür. Weißt auch, wie sich der Unglaube und der Ungehorsam oft versteckt und hartnäckig hält in unserem Herzen, in dem einen oder anderen Stück. Wir bitten dich, Herr, überwinde du das alles durch dein kraftvolles, lebendiges Wort und durch deinen Heiligen Geist, der uns immer zum Gehorsam leiten will. Ich bitte dich jetzt einfach für die von uns, die getauft sind, dass sie in diesem Stück ganz fest entschlossen bleiben und sich nie darin wankend machen lassen. Und wer den Entschluss im Herzen trägt, das bald zu tun, den lass auch da nicht mehr irritiert werden. Wenn jemand unter uns ist, Herr, der da sehr fragend und angefochten ist, gib du ihm doch durch dein herrliches Wort Hilfe und Wegweisung. Herr, danke, dass wir so beten dürfen. Und wir bitten auch, dass du unser Vorhaben am kommenden Sonntag sehr segnest durch deine himmlische Güte. Wir bitten das im Namen Jesu, unseres Herrn. Amen.